Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist die Epistel für diesen Sonntag im Brief des Paulus an die Epheser im 5. Kapitel. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, lebt als Kinder des Lichtes, fordert der Apostel Paulus die Christen in Ephesus damals und die Christen in Oberursel und angrenzenden Ortschaften heute auf. Lebt als Kinder des Lichtes in der Gotteskindschaft durch Jesus Christus. Gerne möchten wir antworten, vielleicht. Gerne leben wir als Kinder Gottes, als Geschwister unseres Herrn und Heilandes, als Erleuchtete durch das Licht, das in Christus in die Welt gekommen ist und in mein Leben. Aber, lieber Paulus, wie soll das denn konkret aussehen? Wie geht das? Was lässt sich sagen zu einer christlichen Ethik und Lebensgestaltung? Paulus gibt drei Hinweise in den folgenden Worten, drei Hinweise zur christlichen Ethik. Erstens, Leben als Kind des Lichts hat was zu tun mit Früchten. Das bringt Ertrag. Zweitens, Leben als Christ hat zu tun mit Kritik. Und drittens, mit Aufklärung. Auch darum geht's. Erstens, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, schreibt der Apostel. Lauter Güte. Das heißt, den Christen eignet etwas von den ureigensten Eigenschaften Gottes. Einer spricht den Herrn Christus an und wanzt sich so etwas an ihn ran mit der Anrede guter Meister und stellt dann irgendeine Frage, die er sich ausgedacht hat, um zu hören, wie der Herr Christus da reagiert. Und der Heiland weist das zurück und sagt, was nennst du mich gut? Gut ist Gott allein. Das heißt, streng genommen, guter Meister ist die richtige Anrede für Jesus Christus. Aber es geht eben auch darum, dass wir merken, was und wer Quell und Ursprung aller Güte ist. Ich bin's nicht, sondern Gott gibt uns etwas von seiner Güte, von seiner umfassend reinen und freundlichen und ungetrübten Zuwendung zu uns. Frucht des Lichts ist weiter Gerechtigkeit. Das ist ein wunderbarer Kampfbegriff bis heute. Und so schön, weil jeder sich was anderes darunter vorstellen kann. Gerechtigkeit, haben schon die alten Römer gewusst, ist auf die Spitze getrieben, zugleich höchstes Unrecht. Wie kommt das? Wir kriegen als Menschen am leichtesten eine Gerechtigkeit des Typs hin, dass wir alle gleich behandeln. Also, wenn wir das Abendessen morgen zubereiten, dann kriegt jeder ein genau gleich großes Schnitzel. Ist das gerecht? Ich habe zwei Kinder, die haben schon für den Grunderhaltungsbedarf weniger erforderlich, wachsen aber noch. Meine Frau hat manchmal einen anderen Hunger als ich und wir haben jemanden eingeladen, der sich vegetarisch ernährt. Das kommt noch erschwerend hinzu. Also, wenn jeder ein gleich großes Schnitzel kriegt zum Abendessen, dann ist das auf eine Weise natürlich gerecht. Und es stellt sicher, dass alle, wirklich alle, die an diesem Abendessen teilnehmen, irgendwie unglücklich sind. Höchste Gerechtigkeit, höchstes Unrecht. Wie können wir es denn dann machen? Es gibt gesellschaftliche Versuche, besonders im 20. Jahrhundert, aber auch schon vorher und auch noch später, den Menschen in anderer Weise gerecht zu werden. Aber da merken wir, wie sehr uns die göttliche Erkenntnis fehlt. Wie wenig wir wissen, was unsere Mitmenschen wirklich brauchen. Das wäre dann ein anderes gesellschaftliches Modell, jedem nach seinen Bedürfnissen. Was eure Bedürfnisse sind, lege ich fest. Anders ist es nicht praktikabel. Und schon sind wir wieder auf dem Weg, unglücklich zu werden. Oder bei uns üblich und garantiert gleicher Lohn für gleiche Arbeit und Leistung. Stellt sich die Frage, was ist gleich? Wenn man unterschiedliche Löhne zahlen will, dann findet sich immer eine Begründung und immer eine Stelle, an der es eben nicht gleich ist. Wir können es nicht. Gott kann es aber. Und es geht auch bei der Gerechtigkeit darum, in einer Weise, die eigentlich nur Gott eignet, den Mitmenschen, dem lieben Gott und mir selbst gerecht zu werden. Mich so zu verhalten, dass das Recht ist, gegenüber wem auch immer. Das muss mir Gott schenken. Und der dritte Ausdruck, der dritte Begriff, den Paulus schreibt, die Wahrheit, auch nicht unbedingt menschliche Eigenschaft. Natürlich, wir bemühen uns. Natürlich, wir lügen nicht frech, wenn uns am anderen gelegen ist. Natürlich, höchstens mal eine Notlüge rutscht einem raus, was immer das ist. Wahrheit wäre aber im biblischen Sinn die Übereinstimmung dessen, wie ich mich äußere und wie ich bin. Dass das, was ich sage und von mir zu erkennen gebe und mitteile, wirklich meinem Wesen entspricht. Und zwar in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und da sieht man, wie schwierig das ist. Ich habe natürlich einen Terminkalender und ich habe einiges vor in der beginnenden Woche. Einiges auch verabredet. Da wird man warten können, ob das wahr wird. Also am Dienstagmittag wissen wir, ob der geplante Besuch geklappt hat. Vorher können wir nur hoffen, dass es funktioniert. Am nächsten Samstag ist vielleicht ein junges Paar verheiratet. Wunderbar, wenn alles so wird, wie wir es uns vornehmen und wir planen. Aber es gibt Unwägbarkeiten auf unseren Wegen. Und es ist in meinem Leben leider auch schon vorgekommen, dass ich mir Sachen fest vorgenommen habe und dann ging es nicht. Aus irgendwelchen Gründen, die bei mir lagen oder die mir im Weg lagen oder die bei anderen lagen. Wir haben es nicht in der Hand, was morgen sein wird. Und haben doch schon verbindliche Pläne fürs Reformationsjubiläum 2017. 2017, jawohl. Wunderbar. Man wird abwarten müssen, was draus wird. Vielleicht kommt der Herr vorher wieder. Dann feiern wir das in ganz ungeahnter Weise. Wahrheit, Übereinstimmung von Äußerung und Existenz ist wieder Eigenschaft Gottes. Und deswegen ist es gut, dass Paulus nicht den Ephesern und uns schreibt, beachtet diese drei Schritte auf dem Weg zu einem gelingenden Leben, sondern dass er von Früchten redet. Woher kommt Frucht? Wer einen Garten hat oder landwirtschaftlich tätig ist, der weiß, das ist immer unverfügbar. Im einen Jahr trägt der Obstbaum, im anderen nicht. Man hat eigentlich nichts erkennbar falsch gemacht dazwischen. Es ist halt so. Wenn Frucht wächst und reift, dann ist das Gabe Gottes. Dann ist das, was Gott uns schenkt, um unser Leben reich zu machen und schön. Wenn Frucht wächst und reift, wunderbar, aber sie braucht auch Zeit dafür. Obstbäume sind ein frustrierender Anblick, wenn man Frucht sucht im Januar. Der Februar ist nicht besser. Und im März ist auch meistens noch nichts zu ernten, jedenfalls in unserem Teil der Erde nicht. Woran liegt das? Nicht an unserem Versagen. Nicht daran, dass der Baum schlecht wäre, sondern es liegt in der Natur der Dinge. Frucht braucht Zeit zum Wachsen und zum Reifen. Und dann gibt es da diesen Rehbock in der Nachbarschaft, der in unseren Garten kommt und kostet. Und und besonders gerne Rosenblüten frisst, aber auch frische Triebe vom Kirschbaum und Himbeeren nicht verachtet. Schade, dass ich kein Jäger bin, denke ich, wenn ich den sehe. Das würde einen feinen Braten abgeben. Sogar mehr als eine Mahlzeit. Frucht ist angegriffen und gefährdet auch. Es ist nicht gesagt, dass alles, was da anfängt heranzureifen, auch zur Ernte kommt. Auch unsere geistlichen Früchte erleben wir manchmal als angegriffen und angefochten. Was hilft? Was hilft zum Wachstum? Was hilft zur Frucht? Dass wir in Verbindung bleiben mit Christus. Von dem aus und durch den wir wachsen. Wir können es nicht machen, bei uns so wenig wie im Garten. Aber wir können es verhindern. Die Triebe, die wir abschneiden und wegwerfen, die bringen garantiert keine Frucht. Da ist es sicher. Wenn wir uns nicht von Christus abtrennen, dann ist die beste Voraussetzung, dass wir tatsächlich auch erleben, was bei uns wächst an göttlichen Gaben und Eigenschaften, an Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Zweitens, lebt als Kinder des Lichtes, das ist eine Frage, zu der Kritik dazugehört. Christen leben in Distanz. Ich lebe als Christ in einem gewissen inneren Abstand zur Welt und auch zu mir selber. In einem Abstand, der mich kritisch betrachten lässt, was so bei mir und drumherum vorgeht und der mir erlaubt zu sagen, es ist ja nicht alles Gold, was da glänzt. Jedenfalls nicht massives Gold. Es gibt Dinge, die wunderbar wirken und fantastisch aussehen und doch eigentlich gar nichts sind. Und als Christen haben wir Möglichkeit und Maßstab, das zu beurteilen. Wie denn? Kriterium ist, was dem Herrn wohlgefällig ist. Was Gott gefällt. Was Gott will von uns und für uns. Und wunderbarerweise sind wir als Geschöpfe Gottes so unterwegs, dass wir davon eine Ahnung und einen Begriff haben. Man redet vom Gewissen eines Menschen. Ich merke selber, ohne dass mir jemand sagen muss, wenn ich auf falschem Weg bin. Wenn ich was mache, was Gott nicht gefällt. Ich spüre das. Nicht immer. Nicht in jedem einzelnen Fall, aber ich kann es spüren. Und wenn ich es mal vergesse, wenn ich mein Gewissen abstumpfe gegen bestimmte Dinge, das kommt auch vor, dann ist Gott so freundlich und gütig, mich daran zu erinnern. Und das tut er zum Beispiel in seinen Geboten, in denen er ganz einfach auflistet und Weisungen gibt und Möglichkeit zu erkennen, wo Gottes Wille und Gebot nicht so richtig übereinstimmt mit meiner Lebensführung. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm, wenn Kritik auch mich selber trifft. Wenn mir jemand sagt, das und das hast du falsch gemacht, das höre ich nicht so gerne auf Anhieb. Ist aber leider die einzige Möglichkeit, von falschen Wegen in absehbarer Weise wieder runterzukommen. Ich weiß nicht, ob ihr so Navigationssysteme im Auto habt. Da spielt das ja auch eine Rolle. Wenn die freundliche Stimme oder mehr oder minder freundliche Stimme aus dem Gerät sagt, bei nächster Gelegenheit bitte wenden, was ist dann passiert? Dann bin ich dabei, mich zu verirren. Und wenn ich das nicht befolge, dann geht es meistens schlimmer schief, als wenn ich wende. Jetzt bin ich männlicher Autofahrer, ich wende nicht gerne. Ich rede mir ein, ich finde den Weg noch so. Oder ich sage mir, die Erde hat annähernd kugelförmige Gestalt, also führen alle Wege an mein beabsichtigtes Ziel. Das stimmt schon. Physikalisch ist das richtig. Allerdings sind manche Wege schier unendlich weit, wenn man sie in der falschen Richtung beginnt. Und geistlich stimmt's nicht. Da führen nicht alle Wege ans Ziel. Wenn mein Gott mir sagt, wenn möglich bitte wenden, dann ist das ernst zu nehmen. Dann ist das der letzte hilfreiche Hinweis. Und das Schöne ist, der Herr Christus hilft mir dann auch, zu wenden und zu ihm zurückzukommen und mit ihm zurückzukommen auf den richtigen Weg. Christen leben in Distanz, nicht von der Welt ganz und gar gefangen, nicht der Welt ausgeliefert, sondern frei von manchen Dingen, die in der Welt zwingend erforderlich scheinen. In Distanz, weil Gott uns seinen Maßstab, seine Anleitung zu leben und zum Verhältnis zu uns selbst und zur Welt gibt, weil Gott uns frei macht von manchen Zwängen und Gegebenheiten. Und drittens, christliche Ethik hat etwas zu tun mit Aufklärung, nicht mit schamhafter Diskretion, nicht mit einer Gemeinschaft des Schweigens, in der Tabuthemen gar nicht angesprochen werden dürfen, nicht in allgemeiner Verdunkelung. Warum nicht? Weil das uns und unsere Mitmenschen in unserer Sünde umkommen ließe. Weil das so wäre, wie wenn man dem Navigationsgerät verbietet, im Falle, dass sich der Fahrer verirrt hat, ihn darauf hinzuweisen. Ein Navigationsgerät, das mir nur sagt, es ist alles gut, fahr geradeaus weiter, ist unbrauchbar. Das hilft überhaupt nicht. Das ist schlimmer als gar keins, weil es mit seinem ständigen Gequassel mich stört beim Fahren. Das kann man am besten ausschalten. Wir sollen den Weg finden. Wir sollen unseren Weg machen können mit dem Licht Jesu Christi, das in unsere Welt gekommen ist. Und das ist aber ein Licht, das auch aufdeckt, das so ausleuchtet, dass man auch die weniger schönen Stellen meines Daseins sieht. Dass man sieht, was zu tun ist, wo Renovierungsarbeiten erforderlich sind. Mir hat mal jemand in der ersten Fahrstelle eine Lampe geschenkt, eine richtig schöne helle. Und ein Mitarbeiter hat die dann in unserer Küche aufgehängt, in der Etagenwohnung in Berlin. Und plötzlich fiel Licht in diese Küche. Das hat Weiterungen nach sich gezogen. Bis dahin dachte ich, die Küchenmöbel sind noch tadellos. Und habe mich gefreut, dass ich welche hatte. Mit der neuen Beleuchtung war mir das plötzlich nicht mehr so unangenehm. Da war Saubermachen und Renovieren angezeigt. Und man glaubt nicht, was so eine Glühbirne bewirken kann. Der Flur musste auch neu tapeziert werden. Erst im Wohnzimmer hat sich die Auswirkung des zusätzlichen Lichts dann langsam abgeschwächt. Inzwischen ist das Vergangenheit, die Lampe haben wir aber immer noch. Zur Erinnerung an das Licht, das uns dann aber auch hilft, neu und besser zurechtzukommen. Der Herr Christus leuchtet mein Leben nicht nur aus, so dass ich sehe, wo da Spinnweben und Staub sind, was zu tun ist, sondern er hilft auch, indem er kommt und mit mir und bei mir renoviert. Indem er dafür sorgt, dass das nicht so bleiben muss. Und das ist besser, als wenn man die Lampe wieder aufmachte und die schwächste auf dem Markt erhältliche Glühbirne reinschraubte, damit alles unauffällig so bleiben kann, wie es ist. Ich will so bleiben, wie ich bin, ist eben nicht mein Glaubensbekenntnis. Das Licht Christi deckt auf. Und das kann man aushalten, weil Christus hilft, loszuwerden, was wir doch nicht behalten können und wollen und dürfen, weil er unsere Sünde auf sich nimmt. Deshalb können wir das uns und anderen zumuten, wenn wir begriffen haben, dass wir nach Aufdeckung unserer Schuld nicht bleibend und ewig blamiert dastehen, sondern im Gegenteil ewig erlöst. Dass Christus uns zeigt, wie wir unterwegs sind, damit wir doch mit ihm, mit seiner Hilfe und durch ihn auf den rechten Weg zurückfinden. Drei Hinweise zur christlichen Ethik. Leben als Kinder des Lichtes hat Frucht, Es ist geprägt von kritischer Distanz und von Aufklärung und Erleuchtung und Aufdeckung. Wesentlich scheint mir der Vordersatz. Da hat jemand einen halben Vers weggeschnitten bei unserer Perikope. Das kommt ab und zu vor. Der enthält die nüchterne Vorstellung, die nüchterne Feststellung des Apostels gegenüber den Ephesern und gegenüber uns. Ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Nicht Schritte zu einem gelingenden Leben als Christ, sondern die Voraussetzung für alles ist gegeben. Das ist sozusagen jüngere und ältere Kirchengeschichte. Ihr seid Licht in dem Herrn. Das ist eine Feststellung, die Paulus trifft. Tatsachenfeststellung aufgrund dessen, was Christus längst für uns getan hat und noch tut. Was Gott uns schenkt durch seinen Sohn. Was Gott macht mit unserer Finsternis und unserem Dunkel. Das war früher. Jetzt herrscht Licht. Wenn man Licht und Finsternis mischt, was passiert dann? Wer gewinnt? Könnte eine spannende Frage sein in unserem Leben, aber es ist praktisch ganz klar, wenn ich morgens wach werde und das Licht anschalte, dann hört die Finsternis auf. Die zieht sich dann freundlich zurück bis in die nächste Nacht. Wenn es hell wird, dann wird es eben hell. Der Ausgang ist nicht ungewiss, sondern Christus bringt das Licht Gottes in unser Dunkel. Und da muss die Dunkelheit, da muss die Finsternis weichen. Christus ist unser Licht und wir sind Licht in Christus. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.